Was ist schöner als Salzwasser in der Nase?
Ja, Salzwasser im Ohr.
Willkommen bei Salzwasser, dem Wassersport-Podcast von Andrea Höppner und Michael Walter. Wie immer direkt aus der Agentur Höppner Sport und Markenkommunikation.
Michael, mit dir rede ich einfach am liebsten über Wassersport.
Redest du eigentlich lieber drüber oder machst du es richtig?
Ich mach's eigentlich lieber. Dann auf die Plätze, fertig, los. Guten Morgen. Heute mal nicht Micha, heute habe ich einen Gast. Yes. Ich schnack ja auch sehr gerne mit Gästen. Heute ist bei uns zu Gast Vincent Langer. Und Vincent ist gerade Europameister geworden. Herzlichen Glückwunsch und toll, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier bei uns zu sein im Podcast Salzwasser. Und die erste Frage ist natürlich, ist das noch aufregend für dich, Europameister zu werden, oder nimmst du das so mit?
Ja, also vielen Dank auf jeden Fall, dass ich schon mal hier sein darf. Ist ja auch unser allererstes Mal, dass wir uns die Zeit nehmen, so zu schnacken. Natürlich ist das noch aufregend, ne? Also ich gebe natürlich auch alles und ich bereite mich natürlich auch akribisch auf so ein Event vor. Dementsprechend ist der Druck, den ich mir selber mache, nicht unbedingt von den Partnern, sondern den ich mir selber mache, natürlich relativ hoch, weil ich natürlich auch gut performen möchte. Und wenn es dann am Ende klappt, das heißt, dass ich oben stehe, da bin ich natürlich super happy. Und zwischendurch bin ich natürlich auch noch super aufgeregt, klar. Und ich glaube, wenn man Sachen ernst macht und wenn man sich Mühe gibt, dann hört das auch niemals auf, dass man aufgeregt ist.
Das stimmt und das hilft ja auch. Das war jetzt dein wievielter Titel? Hast du auch so eine, du hast auch schon eine ganz schön beeindruckende Liste, habe ich gesehen.
Ja.
Ja, wow.
Ja, genau. Also ich bin ja jetzt 36. Ich mache das jetzt seit 16 Jahren professionell. Und habe 7 Europameistertitel, 4 Weltmeistertitel. Und Bernd hat ja 16 overall deutsche Meistertitel. Bernd Flessner kennt ja auch noch jeder, mein damaliges Idol und natürlich immer noch einer der größten Winzerverlieber, die wir jemals hatten. Und Bernd hat 16 overall Titel, davon habe ich 6 im deutschen Bereich. Und ich habe natürlich noch ganz, ganz viele Einzeltitel, aber über die muss man auch nicht sprechen.
Ja, nee, das schickt sich ja nicht. Das machen nur Leute, die auf 42 kommen wollen.
Ja, genau.
Ja. Vincent, du bist 36, du hast aber auch schon Familie und du hast ein recht junges Kind, ne?
Genau, ich habe eine 2,5-jährige Tochter. Muss man sagen, das ist das Glück meines Lebens. Also die macht mir so viel Spaß und die ist so cool. Und man muss auch sagen, dass sie und natürlich Jule, meine Partnerin, auch so ein bisschen der Grund ist, dass ich jetzt ein bisschen kürzer trete. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr auf internationalen Events unterwegs, beziehungsweise relativ wenig. Nur noch Events, die auch wirklich hier bei uns in der Nähe sind. Das heißt, ich fahre die World Tour nicht mehr mit und versuche die Zeit auch möglichst viel in Kiel zu verbringen, dementsprechend nicht immer so viel zu reisen, weil ich einfach beim Aufwachsen meiner Tochter dabei sein möchte. Diese Entscheidung ist eigentlich erst Anfang des Jahres gefallen. Im letzten Jahr war ich immer noch sehr viel unterwegs und dann verpasst man natürlich so viele Sachen wie die ersten Schritte und die ersten Worte und so weiter. Und da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ich möchte einfach dabei sein und sehen, wie sie groß wird.
Toll. Und was machst du dann in Kiel? Du hast dich ja schon immer für den Nachwuchs engagiert. Das muss ich auch erstmal. Damit fange ich vielleicht mal an. Also ich habe Vincent als Windsurfer kennengelernt, klar, im Deutschen Windsurf Cup und er war immer einer der Schnellen. Und dann auf einmal gab es Vincent Langer Kids Camps. Und mein Nachbarsjunge auf Fehmarn, wo ich wohne, der war einer deiner Teilnehmer. Und er hat gesagt, oh Vincent, oh, das ist so toll, das ist so toll. Und dann habe ich gesagt, Mensch, der macht da echt was, ne? Der schnackt nicht und jammert nicht, dass wir nicht genug Nachwuchs haben im Windsurfen, der macht es einfach. Und das zieht sich durch dein Leben. Wann war das erste Vincent Langer Kids Camp?
Das war 2012, damals noch in Heidkarte. Und das habe ich mit einem Wahnsinn. Ne? Und das habe ich damals mit einem Kommiliton auf die Beine gestellt. Ich habe Geschichte und Sport studiert auf Lehramt. Und ich habe mich ganz, ganz doll geärgert über den DSV und über alle Verbände, weil die halt einfach kein Angebot geschaffen haben für Jugendliche, die schon ein bisschen Windsurfen können, beziehungsweise für Jugendliche, die auf dem Sprung sind, vielleicht mal Regatten zu fahren. Und da habe ich gesagt, so, Das reicht, ich mache jetzt selber was. Und so ist sozusagen die Idee des Hinzelsberger Kids Camps entstanden. Die Förderung, die wir dort machen, die richtet sich nicht an Anfänger, sondern an junge Leute, die Lust haben auf Lernen. Und diese Camps bestehen darin, dass wir die Jugendlichen in einzelne Gruppen einteilen und dann wirklich individuelles Training machen. Das ist kein Rumgeeier, sondern wir versuchen, den Kid oder die Kids haben die Möglichkeit, wirklich was zu lernen und mit Partnern wie zum Beispiel Duoton und Fnatic in den ganzen letzten Jahren hatten wir halt auch die Möglichkeit, Deals auszugeben, kleine Sponsorings und so die Leute so ein bisschen anzustupsen, aufs nächste Level zu kommen, und viele von denen, muss man wirklich sagen, sind jetzt erfolgreiche Windsurfer im DWC. Und wir haben bis jetzt über 500 Jugendliche durchgeschleust. Das ist wirklich viel.
Wow, das ist richtig viel. Klasse. Toll.
Ja, und das macht so unfassbar viel Spaß mit den Kids. Das kann man sich
kommt
gar nicht
vorstellen. Kommt viel zurück, ne?
Ja, es kommt so unfassbar viel zurück und es ist so cool. Also dieses Jahr hatten wir zum Beispiel ein Mädchen, das war mehr oder weniger wirklich die allerjüngste, die war eine Woche mit 7 Jahren alleine bei uns im Camp und ist da Windsurfen gegangen und konnte am Anfang einen Beachstart und ist rausgekommen und man musste sich wirklich um die keine Sorgen machen. Die ist nach Wände gefahren, die ist nach Halse gefahren, die war sicher auf dem Brett. Das war wirklich der absolute Wahnsinn.
Das ist echt toll. Ja. Großartig. Und das setzt du jetzt professionell beim Deutschen Seglerverband fort? Also ist der Groll, hat sich gelegt und du hast eine Möglichkeit gefunden, dich da einzubringen mit dem, was du kannst und was du liebst. Und wie kam es dazu?
Ja, genau. Also Deutscher Seglerverband nicht ganz, sondern ich arbeite für den Seglerverband Schleswig-Holstein, sozusagen für den Landesverband.
Den Landesverband?
Genau, und bin dort für die Nachwuchsarbeit im vorolympischen Bereich tätig. Das heißt IQ bzw. IQ Youth oder Techno Windfall, und versuche dort oder baue dort ein Team auf, das jetzt schon im dritten Jahr. Und mit diesem Team fahre ich zu jeweiligen Events und versuche Feuer zu entfachen. Ich glaube, das schaffe ich auch ganz gut und Jugendlichen halt viel beizubringen, damit sie, also man muss das ein bisschen anders sehen. Also natürlich, das Ziel ist natürlich Olympia, aber mein Ziel ist es auch, Jugendlichen sozusagen Sachen mitzugeben, die sie vielleicht ihr ganzes Leben brauchen. Das heißt, strukturiertes Arbeiten, Ehrgeiz, Fairness, so das sind solche Kernpunkte, die ich eigentlich versuche, meinen Jugendlichen beizubringen. Und wenn sie es irgendwann mal schaffen sollten, zu guten Regattasurfern heranzuwachsen, dann ist das natürlich nochmal so ein Bonus. Und das schaffen auch einige. Aber das Ziel ist erstmal, ich sag mal, gute Sportler aus denen zu machen und gute Menschen so für uns alle.
Also bist du mehr Sozialpädagoge und Sozialarbeiter auf dem Wasser.
Ja, also es gehört natürlich
als
auch dazu.
Das gehört auch dazu.
Ja, das gehört natürlich auch dazu. Assis will man da nicht haben. So, das passt auch nicht in unseren Sport, sondern wir haben einen Fun-Sport und es soll Spaß machen und man soll fair sein. Und das ist halt das, was ich den Leuten versuche beizubringen.
Ja, toll. Wenn jetzt so ein Jugendlicher, eine Jugendliche gerne Regatten surfen will, was würdest du denn heutzutage raten? Wie soll man das angehen, wenn man jetzt einen Surfkurs gemacht hat und wie geht es dann weiter? Gleich aufs Voll oder? Also
ja,
ich finde es verwirrend im Moment.
Ja, es ist im Moment wirklich unfassbar schwer und ich tue mich damit, ich tue mich damit wirklich nicht leichter, einen Ratschlag zu geben. Also früher hätte ich gesagt, hol dir ein Slalombrett mit einer Finne und 2 Segel und fahr die ersten Regatten mit, egal ob es jetzt DWC ist oder Race of the Sea. Und mit dem Foiling ist es leider alles ein bisschen schwerer geworden. Am Anfang hatten wir durch dieses Foil einen riesengroßen Hype und wir dachten, das hebt unseren Sport auf das nächste Level. Das ist leider viel zu kompliziert geworden. Das heißt, es gibt verschiedenste Foils, verschiedenste Foilboards, verschiedenste Foilsegel.
Es gibt jetzt dieses Big Techno, die foilen jetzt auch irgendwie und dann gibt es IQ Youth und dann IQ. Das ist so, also das finde ich ist so eine Karriere, die kann ich so nachvollziehen. Ne? So wie Optimist, Laser, 420er, irgendwie 49er oder irgendwie sowas. Oder 29er, dann 49er. Checke ich noch.
Ja, genau. Also im olympischen Bereich ist das alles relativ einfach. Man macht eine grundlegende Ausbildung. Das kann sogar auf dem Opti-Design, dann kann man umsteigen. Man kann das auf dem Techno 293 machen. Das heißt, das ist ein Schwertbrett, was relativ günstig ist, wovon die Vereine auch einen großen Bestand haben und wo man dann in der Trainingsgruppe trainieren kann. Dementsprechend danach ob das jetzt 13, 14 Jahre alt ist mit den Jugendlichen, das muss man halt einfach sehen, je nach Jugendlicher und je nach Ambition und natürlich auch je nach Revier, wenn man natürlich auf einem Baggersee ist und da ist nie Wind, da muss man nicht mit 12 Jahren jemanden auf voll stellen, der nie auf voll kommt, das macht natürlich auch überhaupt gar keinen Sinn.
Nee.
Und dann muss es natürlich in die vorolympischen Bereich gehen, das heißt Techno Windfall oder IQUs, das überschneidet sich so ein bisschen, das ist eine foilende Disziplin und dementsprechend danach muss man dann könnte man dann in den Landeskader berufen werden. Da gibt es jetzt einen Landeskader in Bayern, in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, in Berlin. Also da tut sich auf jeden Fall was.
Mhm.
Und dann wäre sozusagen der Weg im olympischen Bereich vorgesehen. Das heißt, es gibt dort verschiedenste Events. Und das ist sozusagen noch das Einfachste, was man eigentlich so erklären kann. Wenn man jetzt einen Jugendlichen hat, der zum Beispiel aber nicht in der olympischen Klasse fahren möchte, dann wird es dort schon ein bisschen schwerer. Dann haben wir dort verschiedene Angebote, wie zum Beispiel den Race of the Sea. Den gibt es jetzt seit 2, 3 Jahren. Das ist so eine, so eine Jedermann-Regatta, genau. Da kann man hinfahren und da kann man die ersten Erfahrungen sammeln. Und danach müsste man dann halt einfach in den DWC einsteigen. Das Problem ist, was wir in den letzten Jahren hatten, dass wir halt einfach keine stringente Linie in Bezug auf Regeln gefahren sind. Sondern wir hatten früher Finnslalom, dann hatten wir Formula. So, dann kam das Vollen.
Kannst du noch mal kurz die Eckdaten sagen? Nicht jeder ist so firm in diesen Regatta-Disziplinen von unseren Hörerinnen und Hörern.
Okay, das kann ich natürlich machen. Also wir hatten früher, man sagt so bis 2015, bis 2016, hatten wir bei viel Wind, das heißt so 14, 15 Knoten, gute 4 Windstärken, Finnslalom. Das heißt, man hatte ein Slalombrett oder 2 und hatte ein Finn und hatte dort verschiedenste Segel und konnte dann einen Downwind-Slalom-Kurs fahren in einem Heat-System. Relativ einfach. Und ideal für alle Einsteiger. Dann war es aber
genau.
Der Erste ist Erster. Genau. Ja. So, dann hatten wir daneben die Formula Windsurfing-Disziplin. Da habe ich auch 2 Weltmeistertitel errungen. Das war wirklich in den 2010ern, 12ern, 13ern richtig fett mit über 100 Startern. Da fährt man sozusagen nicht im Heat-System, sondern man fährt alle zusammen und wir fahren dort ein Upwind-Racing, genauso wie beim Segeln. So muss man sich das vorstellen. Mit dem Einzug des Vollens war es aber so, dass diese Disziplin sozusagen als Leichtwind-Disziplin weggefallen ist. Dementsprechend haben wir genau das gemacht, was wir auf einem Formula gemacht haben, mit einem Foil. Wir sind hochgekreuzt und sind wieder runtergefallen. Genau, das war, muss man sagen, leider extrem teuer, weil so ein Foil natürlich 3000 Euro kostet. Man braucht ein spezielles Brett, man braucht ein spezielles Segel. Dementsprechend haben wir dort eine ganze Menge an Teilnehmern verloren, weil Leute nicht gewillt sind, diese Kohle in die Hand zu nehmen. Oder weil ganz viele Leute es halt auch nicht können, weil natürlich auch der technische Anspruch, Leute, die zum Beispiel schon 20 Jahre im Regatten gefahren sind, die wollten nichts Neues lernen. Dementsprechend wurden unsere Felder immer kleiner und kleiner. Das heißt man muss sagen, so in Deutschland 60, 70, 80 Fahrer waren wir auf einmal dann 2017, 2018 nur noch bei 30, 40 Fahrern. Quasi halbiert. Dementsprechend haben wir dann versucht, beziehungsweise wurde versucht, es ein bisschen zu vereinfachen und es kam dieses Foil-Slalom auf, als reine Leichtwind-Disziplin.
Also Downwind dann, also genauso wie im Finn-Slalom einfach Halbwind-Raumschuh runterballern mit dem Foil. Da hast du aber auch Druck auf dem Bein, ne?
Genau, da hast du zum einen sehr viel Druck auf dem Bein und zum anderen ist es leider so, dass du dich sehr doll verletzen kannst, dass die Stürze sehr, sehr hart sind, dass sich ganz viele Leute es einfach nicht trauen. Ja. Dementsprechend haben wir in den nächsten 2 Jahren wieder die Hälfte an Leute verloren. So.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen es noch einfacher machen. Wir machen das jetzt einfach so, dass man fahren darf, was man möchte. Das ist das, was wir jetzt im Weltcup auch sehen. Das heißt, es wird bei 30 Knoten auch noch gefoilt. Das wollen aber noch weniger Leute, weil ganz, ganz viele Leute Angst haben. Dementsprechend war es dieses Jahr so, dass wir erstmalig mit 12 Leuten auf Sylt bei einem Summer Opening stehen.
Ja.
Und wir müssen leider sagen, dass wir durch das Foilen unseren Sport so ein bisschen kaputt gemacht haben. Ganz besonders unseren Regattasport.
Ja.
Und wenn wir jetzt einmal den Bogen schlagen zu den Jugendlichen, ist es für mich dementsprechend ganz, ganz schwer zu sagen, wo dieser Weg hingehen soll. Soll es Vollslalom sein? Möchte man sein Kind auf ein Vollslalomboard stellen? Ich weiß, da bin ich auch manchmal so ein bisschen vielleicht nicht ganz positiv eingestellt, eigentlich überhaupt nicht meine Natur. Aber ich weiß nicht, ob das sozusagen der richtige Weg ist, den wir dort gehen. Dementsprechend ist die Weiterführung, wenn man meinetwegen 12-, 13-jähriges Kind hat, wirklich schwer in Bezug auf Rennfahren, in Bezug auf Wave und Freestyle. Das ist ganz einfach, ne? Weil Freestyle ist ganz besonders in Deutschland mit dem German Freestyle Battle sehr etabliert und alles ist mega gut. Ja. Aber im, ich sag mal, Racing-Bereich ist es relativ schwer, wo die Richtung hingehen soll. Im Moment sieht es so aus, dass wenn ein Jugendlicher Regatten fahren möchte, dass er foilen muss.
Ist es nicht so, dass man, wenn man früh anfängt, dann auch wahnsinnig wenig Angst hat? Ich erlebe das immer wieder, also ich bin ziemlich ängstlich geworden, muss ich sagen. Also beim Foilen, Windsurf-Foilen, so Abwind ist bei mir noch alles klar, aber auf dem Halbwindkurs, da werde ich echt schon nervös, ne? Also ich treibe nach Luf ab quasi und, und ich hatte früher überhaupt keine Angst, schnell Downwind zu fahren. Wenn dann aber so ein Jugendlicher, ich nehme wieder das Beispiel von meinem Nachbarn, das ist so lustig, der das Camp bei dir gemacht hat, der hat dann irgendwann auch angefangen mit Windsurf-Foilen, ne?
Ja.
Und der hat genau einen Tag gebraucht und dann ist er alle Kurse gefahren und ist rauf, runter, null Angst, gar nicht. Ja. Und der ist jetzt wirklich kein absoluter Draufgänger, würde ich sagen.
Ja.
Die sind einfach, die haben einfach keinen Schiss. Je früher du anfängst, umso besser. Ist doch alles easy.
Ja, also für die ist es definitiv easy. Und
attraktiv doch auch, oder nicht? Also,
ja,
sieht
ja,
doch geil
also
aus.
Es sieht geil aus, die Windrange ist groß, man kann dort extreme Kurse fahren. Das heißt, wenn man mal irgendwo hochkreuzen möchte, dann kommt man da auf jeden Fall hin. Das heißt, man treibt auf jeden Fall deutlich weniger ab. Und dadurch, dass es natürlich bei sehr, sehr wenig Wind losgeht, hat man natürlich viele Wassertage. Das heißt, man kann auch einfach auf gut Dünken an den Strand fahren und mit dem Foil kommst du bei 7, 8 Knoten los oder 9 Knoten los. Dementsprechend hast du natürlich deutlich, deutlich mehr Wassertage. Der Nachteil ist, es ist natürlich zum einen teuer, zum anderen hast du sehr, sehr viel Gerödel. So,
das
weil die
stimmt
Boards,
allerdings. Ja,
die
man
Boards
muss schon,
sind groß, das Foil ist viel, so, das ist schon
man
alles
muss schon
viel.
viel schrauben auch.
Genau. Verletzungsgefahr ist definitiv höher als bei der Finne. Ne? Nicht nur bei uns, sondern auch bei den Jugendlichen.
Ja.
Und
das fahren
ganz,
alle mit Prallweste und Helm, ne? Ist das
genau,
vorgeschrieben oder sind die so vernünftig, dass sie das einsehen?
Also bei meinen Trainingsmaßnahmen beziehungsweise bei meinen Camps ist das alles vorgeschrieben und auf Regatten auch. Aber wenn sie natürlich frei fahren, können sie natürlich machen, was sie wollen, solange die Eltern damit d'accord gehen. Aber es macht halt einfach Sinn, dort wirklich auch einen Helm zu tragen.
Ja. Hattest du schon mal einen wirklich schweren Sturz mit einer Verletzung beim Foilen?
Ja, relativ am Anfang. Ich hatte ja einen Bandscheibenvorfall und war dementsprechend fast ein Jahr raus in der Halswirbelsäule und das resultierte durch einen Sturz beim Foilen. Es war so, dass das mehr oder weniger das allererste Jahr war und da ist mir das Foil unten abgerissen bei Vollgas und ich bin in der Rotation mit der Seite auf dem Kopf auf dem Mast gelandet und hatte extreme Nackenschmerzen sofort und dachte aber eigentlich, das war irgendwie so ein Traumata oder irgendwie muskulär und dann wurde es aber überhaupt nicht besser und dann habe ich Ausfallerscheinungen in der Hand bekommen. Das heißt, dementsprechend bin ich dann zu damals Philipp Richter, kennst du ja auch noch, jetzt Orthopäde bei uns in Kiel, ein alter Regattahase.
War ich auch schon mal.
Und, und der hat mich dann gleich ins MRT geschickt und hat gesagt, ja, hier, Vinzi, Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, riesen Prolaps und dann war ich noch bei Lars Gobisch, der ist ja
auch
Experte in dieser
Windsurfer.
Region, genau, auch Windsurfer. Und dann wurde ich dort behandelt und jetzt ist es auf jeden Fall schon wieder einigermaßen gut, aber definitiv nicht so, dass ich sagen würde, ich bin beschwerdefrei, obwohl es jetzt schon über 3 Jahre her ist. Dementsprechend ist es aber auch wirklich so, dass im internationalen Topbereich viele Leute Wehwehchen durchs Foilen haben.
Ja, okay. Also es ist schon, die Verletzungsgefahr ist schon gestiegen. Es gibt ja auch aktuell diese Umfrage, die habe ich im Surfmagazin gelesen, sich dazu zu äußern, gerade was die Verletzungen angeht. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Da ich ja jetzt mehr Zuschauer bin als aktiver Part, finde ich ja aber, diese Rennen sind so unfassbar spannend. Ich weiß nicht, wie du Gran Canaria erlebt hast, diesen Slalom auf Gran Canaria, wo dann schon ja auch noch ein paar mit den Finnen gefahren sind. Bei den Damen war es besonders krass, weil es da irgendwie noch enger war zwischen Finne und Foil. Bei den Männern ist es schon mehr oder weniger entschieden, da ist der Drops gelutscht. Also da ist es irgendwie eindeutiger, aber Also so spannende Rennen habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Werden
Ja.
dann viele mitmachen, ne? Das ist wahrscheinlich genau
Ja.
das Ding.
Ja. Ich hatte dort mit Andreas Erbe vom Surfmagazin, dem Chefredakteur, letztens erst ein Gespräch. Und dieses Gespräch fing eigentlich genauso an, wie
Ja.
unfassbar spannend sind denn diese Rennen. Und da kann man
Ja.
natürlich überhaupt nichts sagen. Das liegt natürlich auch daran, dass die unfassbar gute Drohnenpiloten hatten, tolle Winkel,
Sie haben echt tolle Aufnahmen
blaues
gehabt.
Wasser.
Ja.
Also wirklich unfassbar toll.
Ja.
Das ist, muss man auf der einen Seite sagen, der absolute Wahnsinn. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein absolutes Drama, dass auf Gran Canaria 24 Leute im Weltcup starten, wo eigentlich 64 Plätze drin sind. Also noch
Ja.
nicht mal die Hälfte. Danach war
Ja.
Fuerteventura, da haben sie gerade die Hälfte mit 34 Startern geschafft.
Ja, das ist bitter.
Das ist extremst bitter und lässt natürlich den Schluss auch zu, dass dieses Reglement sogar im absoluten Profibereich nicht das ist, was die Leute haben wollen. Und ich bin natürlich auch sehr verbandelt mit meinen Partnern, dementsprechend Duoton und Fnatic. Jetzt muss man Fnatic schon ein bisschen
Ja.
wegstreichen. Und da hatten wir letztens ein Meeting und da ging es halt darum, also wie doll will eigentlich diese Industrie, dass im Weltcup letztendlich dieses Format gefahren wird. Es ist im Moment definitiv so, dass die Industrie im Foiling kein Geld verdienen kann. Das heißt, von den besten Windsurfern der Welt wird im Moment etwas promoted, was nicht verkauft wird. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil dieses Material, was im Moment im Weltcup oder aber auch von einem DWC im Slalom gefahren wird, so unnormal, so schwierig zu fahren und so teuer auch ist, dass es für den Otto-Normal-Windsurfer, die ja sozusagen unseren Sport am Leben erhalten, nämlich die Leute, die mit dem Freerider bei 4 Windstärken rauf und runter fahren, überhaupt nicht fahrbar, beziehungsweise können sich diese ganzen Sachen überhaupt nicht leisten. Dementsprechend ist
Ja.
diese Entwicklung in meinen Augen ganz, ganz kritisch,
Ja.
und ist definitiv auch kein Werbeträger für unseren Sport. Auch wenn
Ja.
diese Aufnahmen extrem gut sind,
Ja.
ziehen wir dadurch keine Leute in unsere Regatta-Szenen und
Ja.
ziehen wir auch definitiv keine Leute in unseren Sport rein, sondern das, was die Leute
Ja.
sehen, ist denken, boah, sind die Jungs krass. Also wir sind zum Beispiel
Ja.
Anfang des Jahres immer am Gardasee und testen dort und schießen da mit 35 Knoten über den See oder am Conker. Man kennt es dort, man kann da
Ja.
sehr nah dran fahren. Das heißt, die ganzen Leute sitzen da, trinken ihren Cappuccino und wir schießen da vorbei und die sagen, Leute, ihr seid ja lebensmüde, was ihr da macht. Und
Ja.
genauso ist es im Moment. Dementsprechend ist es keine Werbung und dementsprechend finde ich natürlich die Bilder auch super geil, bin aber sozusagen in dieser ganzen Thematik sehr, sehr kritisch dem gegenüber,
Ja,
muss ich leider sagen.
interessant. Interessant, mal jemand anders zu hören. Das finde ich sehr gut. Deswegen wollte ich dich auch gerne als Podcast-Gast haben,
Ja.
weil ich mich immer so leicht begeistern lasse für solche Sachen.
Ja.
Einfach von den Bildern. Wie gesagt, ich bin eher Zuschauer heutzutage.
Ja.
Aber da muss ich jetzt trotzdem nochmal eine kritische Nachfrage stellen. Wie kommt es denn dann, deiner Meinung nach, dazu, dass im IQ-Foil die Felder so wahnsinnig groß sind und da so viele Jugendliche auch fahren? Nicht in Deutschland. Also was machen die Franzosen anders, um es mal auf den Punkt zu bringen? Die
Also
schaffen
da
es
muss man.
ja, Nachwuchs da reinzukriegen, ne?
Genau, also IQ ist natürlich vom Reglement komplett losgelöst vom Weltcup. Das muss man vielleicht den Zuhörern erstmal sagen.
Genau,
Im Weltcup ist es
richtig.
so, du kannst fahren, was immer du möchtest. Das heißt, es gibt irgendwelche Firmen, das kann Neil Pry, JP, schieß mich tot sein. Und die entwickeln von Jahr zu Jahr ein neues Brett.
Immer
Das wird
besser,
nie.
immer schneller,
Immer
immer.
besser, immer schneller, immer teurer, so dass du dann da irgendwie nach Gran Canaria fliegst und hast dort 6 Bags und in diesen 6 Bags sind 70.000 Euro an Material wert. So muss man sich das vorstellen. Im IQ-Bereich sieht es ein bisschen anders aus. Wir gucken uns einfach mal den Herrenbereich an. Im Herrenbereich darfst du ein Board fahren, ein Foil, das heißt ein Frontwing, ein Backwing, wirklich auch nur ein Foil und ein Segel. Dementsprechend hast du einen Mast und hast eine Gabel. Das wird am Anfang eines jeden Events abgestempelt. So, und dann kannst du sozusagen dieses Material fahren. Das heißt, IQ ist in Bezug auf die
Auf die Kosten
auf
schon anders.
Materialkosten extrem, also viel, viel weniger. Plus, das Material ist für eine gewisse Zeit festgeschrieben. Dementsprechend, wenn du dich jetzt entschließen solltest, kaufst du heute IQ-Material, kannst du dir sicher sein, dass in 3 Jahren du dieses Material noch in Anführungsstrichen als aktuelles Olympiamaterial verkaufen kannst. Dementsprechend der Wiederverkaufswert ist natürlich sehr, sehr konstant. Das ist bei uns, bei unserem Material definitiv nicht. Wir will ein Board haben, wo es schon sozusagen zwei Generationen später wieder neuere gibt, ne? Wie zum Beispiel jetzt im Weltcup. Und dann ist es so, dass die Franzosen eine sehr, sehr gute, also nicht nur die Franzosen, sondern das sind zum Beispiel auch die Polen, das sind die Italiener, eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit machen. Das heißt, den Jugendlichen macht es Spaß, wenn alle Leute auf dem gleichen Material sind und wenn alle Leute zusammen trainieren können. Das ist im Weltcup-Bereich auch definitiv nicht der Fall, weil einige fahren halt 35 Knoten und die anderen fahren 28 Knoten. Das heißt, die Unterschiede sind dort einfach zu groß. Das ist im olympischen Bereich auch nicht so. Und die haben eine sehr strukturierte Nachwuchsarbeit. Zum Beispiel bei uns ist es so, wir sind unterteilt in Landesverbände. Das heißt, wir haben den Deutschen Seglerverband, der trainiert sozusagen das Top-Team und dann gibt es Landesverbände und die machen alle so ihr eigenes Süppchen. Und darunter gibt es eigentlich nichts. Wenn man jetzt nach Italien guckt und nach Frankreich, dann ist es einfach so, dass dort ganz, ganz viel in den Vereinen geschaffen werden. Das heißt, ein normaler Verein, meinetwegen, wir gucken jetzt nach Sardinien, nach Porto Polo, das kennt ja auch jeder Windsurfer oder Wassersportler, da gibt es einen Verein und dieser Verein hat alleine 20 Jugendliche. Und von diesen 20 Jugendlichen werden dann irgendwann die besten 8 oder 10 in sozusagen ein, ich sag mal, kommunales Team rausgezogen. Dort werden sie wieder gefördert und so geht es weiter und weiter.
Aber es gibt ja bei uns auch Vereine. Und in den Segelvereinen fühlen sich die Surfer aber nicht so richtig wohl. Ne? Außer beim NRV, da gibt es auch, IQ-Foiler. Ne? Aber in den Surfvereinen gibt es nicht so viele. Ne?
Nee, wir sind einfach in dieser Vereinsstruktur in Deutschland sehr, sehr schlecht organisiert. Klar, da wird jetzt hier das Surfclub Kiel sagen, wir machen aber Training. Die lassen 10 Leute durch die Gegend fahren, es ist kein strukturiertes Training. Und es wird halt auch nicht strukturiert auf ein gewisses Ziel hingearbeitet, nämlich Leute sozusagen zu Regatten zu bringen, sondern es ist sozusagen ein grundlegendes Anfängertraining, so kann man das, glaube ich, sagen. Und dann ist es so, dass wir diesen Pool, aus dem ich mich eigentlich bedienen sollte, als Landestrainer in Schleswig-Holstein, sehr, sehr klein ist im Vergleich zu dem Pool, den zum Beispiel ein italienischer Trainer in meiner Situation hätte. Das heißt, er hat dort 50 Jugendliche und kann sich dort die besten 10 raussuchen. Ich habe 10 Jugendliche und kann mir die besten 5 raussuchen. So kann man sich das mal vorstellen. Und so ist es leider auch in Frankreich oder in Spanien oder in Griechenland. Also die haben dort sehr, sehr viel Nachwuchs. Und man muss leider sagen, dass bei uns der olympische Traum nicht richtig kommuniziert wird, leider. Dementsprechend ist es für ganz viele Jugendliche nicht das Ziel, irgendwann mal zu Olympia zu kommen, sondern sie wollen zum DWC fahren oder sie wollen irgendwie einfach nur Spaß auf dem Wasser haben. Und das wird ganz besonders auch in Polen und in Frankreich ganz anders kommuniziert. Dort schwebt Olympia überall.
Über allem, ne?
Und genau, und das hilft natürlich auch, so Ziele zu formulieren, Feuer zu entfachen und Jugendliche in diese Richtung zu geben, weil man muss wirklich sagen, dieser Weg dorthin zu einem erfolgreichen olympischen Windsurfer ist sehr, sehr hart und sehr, sehr steinig. Und
ich habe das selber auch mal probiert 2 Jahre und leidvoll erfahren, dass das sehr hart ist. Und ich fand es aber toll, in dieser Struktur zu sein. Ich fand diese Verbandsstruktur total komfortabel, nachdem man jetzt jahrelang dann für sich selbst verantwortlich war und immer sich um seinen eigenen Mist kümmern musste, war ich auf einmal in so einer Trainingsgruppe und da fuhr ein Boot nebenher und da wurden Bojen gelegt für uns und Videos gemacht und ich konnte stundenlang, konnten wir nebeneinander herfahren und gucken, wer jetzt irgendwie ein Mühe schneller ist, ne? Und was besser macht und Einstellungen vergleichen und so, das war fantastisch. Und da habe ich gedacht so, wow, das ist echt der Sport hier. Finde ich richtig gut, nicht immer nur dieses Materialgefrickel.
Ja.
Und denke mir so, Mann, ey, warum kriegen wir das nicht hin, das mehr glänzen zu lassen, ne? Und attraktiv, dass es attraktiver ist. Und ich frage mich immer, wer ist da, wer ist in der Pflicht, wer kann da helfen? Weil es ist ja nicht so, man kann jetzt nicht den Finger nehmen und auf das Surfmagazin zeigen, so, ne? Klar, das. Nee. Könnte man dem auch noch mehr Raum einräumen, aber das muss ja eigentlich passieren, bevor die Leute überhaupt ein Surfmagazin kaufen. Und wer kauft heute überhaupt noch ein Print-Surfmagazin? Das sind ja auch nicht gerade die 15-Jährigen, ne?
Nee, das stimmt natürlich. Also das Surfmagazin ist da definitiv nicht in der Pflicht. Die haben natürlich auch ihre Interessen und promoten sozusagen das, was natürlich die Industrie auch promoten
möchte. Genau, was ihre Anzeigenkunden promoten, das ist ja logisch.
Ist auch logisch.
Versteht ja jeder. Aber wer soll es machen?
Also das Problem, der Fehler ist leider, dass olympische Windsurfer nicht als Segler gesehen werden. Das heißt, bei mir im Verband ist es so, wir sind dort vier hauptamtliche Trainer und alle sind sozusagen unter dem Deckel des Leistungssports, außer ich.
Du bist der Spaßmacher.
Ich bin spezielle Segeldisziplin.
Spezielle Segeldisziplin, genau.
Genau. So.
Dieser Begriff also, alleine, spezielle
genau, Segeldisziplin. Dieser Begriff.
Das ist ja, auch in einem Zug, Atemzug übrigens mit Eissegeln. Ne? Das ist auch eine spezielle Segeldisziplin.
Genau.
Und
genau.
RC-Sailing, das ist Remote Control Sailing. Ne?
Genau. Wir sind,
Modellboot.
Wir sind, ja, wirklich so. So, und wir sind keine Segler. So, und das ist halt auch das Problem, warum wir in diesen, ich sag mal, sehr großen und auch monetär sehr gut aufgestellten Vereinen halt keinen Fuß reinbekommen. Und dadurch bleibt sozusagen die Hauptnachwuchsarbeit bei den Windsurf-Vereinen hängen, die monetär leider sehr, sehr schlecht aussehen. Also Surf de Kiel, größter Verein, hat 180 Mitglieder. Das ist halt ein Witz im Vergleich zu einem Kieler Yachtclub oder Lübecker Yachtclub oder NRV. Und würden wir in diese Segelvereine einen Fuß reinsetzen oder würde unsere Surfclubs monetär ein bisschen besser aufgestellt sein, dann wäre es deutlich einfacher möglich, ich sag mal, ein strukturiertes Training auf die Beine zu stellen. Der Hauptgrund, warum wir wenig Leute haben, ist einfach, weil das Material nicht vorhanden ist. Meinetwegen, ganz einfaches Beispiel. Du hast jetzt ein Kind, dieses Kind ist 8 Jahre alt und du möchtest gerne, dass das Kind Wassersport macht. Dann gehst du zum Kieler Yachtclub, der ist jetzt hier gerade neben mir, und bezahlst eine Jahresgebühr von, lass es 100 Euro sein. Dann bekommt das Kind dort ein Opti hingestellt und bekommt einen Trainer zweimal die Woche und der Trainer fährt mit denen zu Events und es gibt Nachbesprechungen und es gibt eine total super tolle Versorgung und das kostet die Eltern 100 Euro. So, dann müssen die nochmal Neo kaufen und so weiter. Dann bist du irgendwann im Jahr vielleicht bei 500 Euro und das Thema ist gedeckelt. So. Und du kannst dir sicher sein, dass dein Kind in wirklich guten Händen ist. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte aber, dass mein Sohn mit 7, 8, 9 Windsurfen lernt, Punkt 1, ganz schwierig, erstmal eine Anlaufstelle zu finden. Wenn du aber eine Anlaufstelle findest, stellt der Surfclub die erstmal auf Anfängermaterial. Wenn du das aber nicht möchtest, musst du erstmal sagen, okay, was für ein Material kaufe ich mir jetzt? Kaufe ich mir vorolympisches Vollmaterial oder kaufe ich mir vielleicht Techno 293, vielleicht noch nicht voll, vielleicht ist er noch nicht weit genug. Aber erstmal bist du relativ planlos. Das ist halt einfach erstmal das größte Problem. Und wenn dir jemand sagt, weißt du was, wir stellen ihn gleich aufs Voll, der hat Gefühl und so weiter, dann muss er erstmal 4.000 Euro in die Hand nehmen, haust diese 4.000 Euro auf den Kopf und dann geht's erstmal los. Dann ist das Problem aber, dass dein Sohn der Einzige ist beim Surfclub Kiel, der dort lang foilt. Das macht er 10-mal und sagt irgendwie, Papa, weißt du was, irgendwie bin ich ganz allein die ganze Zeit beim Foilen. Ist zwar super geil, Foilen und macht mir Spaß, aber wo soll denn die Reise überhaupt hingehen? So, und da sind wir in der riesengroßen Zwickmühle. Wir müssen dort eine Struktur schaffen und im Idealfall muss eigentlich jeder Verein irgendwie 5, 6, 7 Sets von, ich sag mal, Anfängervollmaterial anschaffen. Und dann muss es ein Angebot geben, dass die Jugendlichen dorthin gehen können und zumindest in Anführungsstrichen professionell betreut werden. Das Anfänger-Volltraining kann jeder Segeltrainer machen. Dafür musst du kein unfassbar guter Windsurfer sein. Das lernen die Jugendlichen von alleine. Und wenn man so eine Anlaufstelle schafft, dann würde Windsurfen durch die Decke gehen, weil Windsurfen, zumindest meines Erachtens, natürlich viel, viel attraktiver ist. Viel, viel attraktiver ist, als in einem Opti umherzujuckeln. Da würden jetzt auch wieder ganz viele Leute sagen, auch meine Trainerkollegen, das darfst du nicht sagen. Aber es ist ja wirklich so.
Ja, das denke ich auch immer. Ne? Und denke vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie der Sport dann weitergeht.
Ja.
Ja, wenn man größer ist, wenn man älter ist. Okay, du kannst olympischer IQ-Foiler sein. Oder du wechselst dann vielleicht doch nochmal, vielleicht gehst du auch in eine foilende Katamaran-Disziplin. Oder du gehst auf eine Motte oder eine Wasp oder was auch immer, was für ein One-Man-Dingy foilmäßig irgendwie 2028 oder 2032 olympisch sein wird.
Ja.
Und bei den großen Segelprojekten sind Foiler gefragt, ne, im Moment. Ja. Also America's Cup, Sail Grand Prix, Sail GP, Women's America's Cup.
Ja.
Alles foilt und foilen lernst du, also das ist eben ja ein Gefühl. Also das ist so, ne, also entweder du kannst foilen oder du kannst es nicht. Es ist so ein bisschen wie, hast du ein iPhone oder hast du keins? wenn du foilen kannst, dann kannst du das fast mit allem. irgendwie.
Ja.
Ja, also es
Ja.
wird dann immer einfacher, das nächste zu lernen. Also ich habe mit Windsurf-Foilen angefangen und dieses Wing-Foilen ist dann so, ja, okay, ne?
Ja.
Geht schnell und es geht dann immer schneller, ne?
Ja, also gut, dass du auch Wingfoil ansprichst. Also macht mir auch unfassbar viel Spaß, ist aber in Bezug auf unsere Nachwuchsarbeit natürlich das nächste Problem, was wir haben.
Genau.
Ich spreche das wirklich als Problem an, weil es natürlich sehr einfach ist, sehr viel Spaß macht, man relativ wenig Material benötigt, dementsprechend der Fun-Faktor so hoch ist, dass ganz viele Jugendliche auch sagen: Mensch, warum soll ich mich denn hier jetzt abquälen und soll
Mit so schwerem Material und so
genau,
weiter, ne? Was soll?
soll in eine olympische Disziplin gehen. Und auch wenn man zum Beispiel schon ein sehr, sehr gutes Level hat und meinetwegen auch bei mir im Landeskader ist, sagen, warum soll ich jetzt dreimal die Woche trainieren und soll mich vom Trainer anranzen lassen, wenn ich vielleicht ein bisschen zu spät komme oder wenn ich mich an irgendwelche Regeln nicht halte. Dann gehe ich doch lieber selber ein bisschen Wing, hab dort weniger Material, vielleicht mindestens genauso viel Spaß. Das ist schon ein kleines Problemchen, was wir
Schon
haben.
gemein, ne? Ja,
Ja, es
das
ist
stimmt.
gemein. Es ist, ja, auf der einen Seite ist es gemein. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, es ist jetzt ein relativ neuer Sport. Das ist ein absoluter Hype. Und dieser Hype, von dem zum Beispiel auch die Industrie ausgegangen ist, ist jetzt auf jeden Fall auch nicht so eingetroffen, wie die sich das erhofft haben oder wie die Industrie sich
Und
das
das
erhofft
sagt
hat.
jemand, der für Duoton arbeitet. Das finde ich erstaunlich.
Ja, also definitiv, Wing ist groß, definitiv wird Wingen auch ein Sport sein, der jetzt auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken ist. Und vielleicht wird Wing auch größer als alles andere, was wir bis jetzt gekannt haben. Das kann schon sein. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass Wing mit Abstand über allem thront. Das
Nee,
ist es
das glaube ich
jetzt
auch.
nicht.
Nee, also da muss man ja auch nur einmal ans Wasser gehen, dann sieht man das auch. Also da kommt man schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber es gibt ja sogar im Wing Bestrebungen, so eine Einheitsklasse zu etablieren, womit identischem Material gefahren werden kann, damit es eben nicht so ausufert. Dazu habe ich nur so gedacht, ich halte es für ein bisschen verfrüht, weil ich die Entwicklung noch nicht so am Ende sehe, ne? Und wenn man das mal mit dem Windsurfen vergleicht, 1984 war Windsurfen in seiner Hochzeit, da war Windsurfen das erste Mal olympisch in Los Angeles auf dem Windglider. Und 1984 sind die Leute aber schon mit Funboards im World Cup gefahren, mit Sinkern, haben auch bei sogar im Kursrennen im World Cup sind die schon richtig gute Bretter gefahren, ja? Und waren richtig schnell und sind vor allen Dingen, die sind mit Trapez gefahren, ne? Beim Windglider Olympia Surfen in Los Angeles durfte man kein Trapez benutzen. Das
Wahnsinn, ne?
war echter Sport.
Das ist echt schon.
Und
Ja.
alle haben sich kaputt gelacht, mit was für antiquiertem Material die da rumfahren. Dann haben alle gedacht, ja, okay, dann nehmen wir jetzt was super Modernes, jetzt machen wir den Verdränger olympisch, ne? Und dann war so ein Division 2 Lechner Verdränger dann auf einmal olympisch und danach kam dieses Mistral One Design, was auch eine Gurke war dann zu der Zeit schon. Ne? Kein Mensch ist freiwillig damit durch die Gegend gefahren und es hatte mit dem, was man sich landläufig unter Windsurfen vorstellte, gar nichts mehr zu tun. Also du hast gedacht, das passt optisch gar nicht zusammen. Das weiß ich, wenn ich an die Ostsee oder auf den Baggersee auch nur gehe und sehe da Leute Windsurfen im Gleiten, sieht komplett anders aus als das, was die da bei den Olympischen Spielen fabrizieren. Und dann denken, kommst du ja so ein bisschen ins Zweifeln, ne? Und
Ja. Ja.
das ist nicht attraktiv für Nachwuchs. Und deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, dass es wenn man jetzt schon auf Einheitsmaterial geht, dass das ein Fehler sein könnte. Andererseits dämmt es einfach die Kosten brutal ein, ne? Und das sehe ich schon, dass unsere Sportarten leider so wahnsinnig teuer sind. Und vielleicht muss man sich einfach mal auf die Reise einlassen und sagen, okay, dann fahren die halt nicht auf top aktuellem Material, aber es ist immer noch das Gleiche irgendwie, ne? Und wir kriegen viele Leute rein, weil
Ja.
die
Ja,
Kosten.
also in diesem Bereich Kosten, da muss ich wirklich nochmal für unseren Wintersport so ein bisschen in die Bresche springen. Wir haben im Moment so viel gebrauchtes Material, das ganz besonders auch für Anfänger, Regatta-Einsteiger, natürlich nicht
Geeignet
top
ist.
aktuell, aber wirklich geeignet ist. Das heißt, man kann dort wirklich für einen kleinen Groschen fast konkurrenzfähiges Material bekommen, was für Anfänger beziehungsweise Einsteiger vollkommen ausreicht. Und das macht es auf jeden Fall wieder interessant, beim Windsurfen wirklich auch einzusteigen.
Ja.
Diese One-Design-Klasse im Wing, die wird ja auch von Starboard sozusagen betrieben. Starboard ist der Hersteller, der zum Beispiel auch das Olympiamaterial stellt. Und der hat natürlich meines Erachtens so ein bisschen jetzt vom süßen Nektar geleckt, jedes Jahr zig hunderte IQ-Boards zu verkaufen und möchte vielleicht genau dieses Projekt wiederholen, auch im Wingen. Dementsprechend hat er sich dort relativ früh committed, dort eine Einheitsklasse aufzubauen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Im olympischen Bereich, wenn sozusagen das IOC, Olympische Komitee, über einem thront und sagt, hier, das ist das Material, alle müssen das fahren, dann funktioniert das. Jetzt einfach schon eine Einheitsklasse auf den Weg zu bringen, ohne letztendlich dort Verbände beziehungsweise IOC, was sozusagen das alles koordiniert, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so wirklich funktioniert. Dementsprechend ist das, glaube ich, meines Erachtens genauso, wie du das auch denkst, ein bisschen verfrüht. Ist das genau ein bisschen verfrüht, aber auf der anderen Seite ist jedes Engagement, was im Fun-Sport, Wassersportbereich, das heißt Kiten, Windsurfen, Wingen und so weiter ist, meines Erachtens ein gutes Engagement und man muss das alles unterstützen. Dementsprechend bin ich auch happy, dass Starboard dort wirklich auch immer Gas gibt. Aber ich glaube, das ist im Moment noch ein bisschen früh. Wir haben jetzt dieses Jahr erstmalig gesehen, dass auch im Wing wirklich sehr große Starterfelder sind. Das sieht noch alles aus wie Kraut und Rüben, wenn die starten. Das kann man jetzt nicht mit Windsurfen vergleichen. Nee. Das ist wirklich so eine Chaotentruppe. Aber das wird sich auch noch ändern.
Das wird sich schon noch ändern. Ja, im Moment erkennt man noch nicht so richtig, wo die Startlinie ist. Ne? Also wirklich... beeindruckend.
Da muss man ja auch aufpassen. Ich kenne ja auch viele Winger, sondern das darfst du nicht sagen. Aber so ist das im Moment. Aber ich würde mal eine Prognose machen und würde sagen, 2032 ist Wing olympisch.
Wow, das ist eine steile These. Ja, cool. Das ist auch ein ganz tolles Schlusswort, Vincent. 2032 ist Wing olympisch, ja. Das werden wir sehen. Da, ja, also ich kann es hoffen. Ich würde mich freuen, ne, als Zuschauer.
Hey, Wing können wir doch auch nochmal antreten. Da treten wir auch nochmal an.
Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es, das kannst du. Aber das noch eine Abschlussfrage hätte ich. Für deine Tochter.
Ja.
Was würdest du dir wünschen? Also ich meine, dass sie glücklich wird und dass sie gesund ist und so.
Genau, sportlich.
Klar, logisch. Jetzt. Ich meinte jetzt rein sportlich. Wenn du entscheidend, also wenn du einen Einfluss hättest, was ich dir abspreche, ja, kann ich auch gleich sagen, dann man ist im Beifahrersitz da.
Ja,
Wingen, Wellenreiten, Stand-Up-Paddeln, IQ-Foil.
Also ich,
Windsurfen, was fändest du cool?
Also ich bin schon mal froh, wenn ich nicht in der Reithalle stehe und meiner Tochter zujubeln muss. Das ist, glaube ich, so das erste Müsse. Das will ich wirklich nicht. bei allem anderen muss man sagen, bin ich wirklich sehr offen. Ich sehe im Moment, was zum Beispiel hier der Kieler Yachtturm mit seinen Jugendlichen macht, im wirklich jüngsten Bereich, das heißt 6-7 in einem Opti. Die machen eine super gute Arbeit, da kann man sich wirklich drauf verlassen. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall als grundlegende Segelausbildung sowas befürworten und finde sowas mega, mega cool. Und dann muss man sagen, ist natürlich der Weg offen, wenn man so Grundlagen schon kennt. Ne? Ich habe keinen Bock, dass sie kitet, das kann ich dir jetzt sagen, weil ich keine Lust habe, da mit den ganzen Schnüren da am Strand zu stehen und ihr immer den Kiter auseinander zu tüdeln. Das möchte ich nicht. Aber wenn sie Windsurfen, Wing, Wellenreiten machen möchte, dann unterstütze ich sie. Genau, dann unterstütze ich sie und ich fahre sie durch ganz Europa, wo immer sie immer hin möchte.
Schön.
Ja.
Ja, da freuen wir uns drauf. Wir sind gespannt, wie sich die Sache weiterentwickelt. Was steht bei dir als nächstes auf der Agenda an Regattaplanung?
Genau, wir haben jetzt dieses Jahr noch einmal die deutsche Meisterschaft im Formula Foil. Das heißt, die deutsche Meisterschaft in der Disziplin Formula Foil, wo man genau das, was wir Anfang des Podcasts schon hatten, wieder hochkreuzt und wieder runter. Sehr taktisch, sehr technisch. Da werde ich auf jeden Fall noch an den Start gehen. Und danach fahre ich mit meinen Jungs einmal nach Cadiz zur Jugend-IQ-Weltmeisterschaft und werde dort meine Jungs betreuen.
Super. Ach, das ist schön. Schönes Revier. Sail GP ist auch in Cadiz. Ich weiß nicht, ob das davor oder danach ist. Ich war früher auch öfter mal in Cardiff. Es ist ein schöner Ort, also gerade zum Trainieren, super geeignet da. Toll. Wünsche ich euch ganz viel Spaß und drück dir die Daumen für die nächsten Regatten und dass du mit deinen Jungs und Mädels deine Ziele erreichen kannst. Und
Ja,
deren
das ist
Ziele
lieb.
vor allen Dingen. Mach's gut,
Ja.
Vincent. Vielen Dank, dass du
Vielen
da
Dank.
warst.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.